بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erläuterung der Sunna. Und wir sind angekommen beim 151. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة الثانية والعشرين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. يترجم المترجم ثم نشرع في الشرح والبيان.
Wir sind immer noch bei der Aussage des Autors, die besagt: und der Glaube an den Sirat, yani die Brücke, die man zu überqueren hat, dass der Glaube daran und dass Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen es ermöglicht, diesen Sirat zu überqueren, und dass Allah azza wa jal demjenigen es nicht ermöglicht, diesen Sirat zu überqueren, und demjenigen, wem Allah azza wa jal es so vorschreibt, dass er in das Höllenfeuer fallen wird. Und diejenigen, die überqueren, haben nur eine Ausstrahlung, die sie mit sich bringen, die sie mit sich tragen, gemäß dem Iman, gemäß dem Glauben, den sie haben.
يبين المصنف في هذه الفقرة أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط يوم القيامة، الإيمان بالصراط يوم القيامة. فما المقصود بالصراط؟ الصراط في اللغة الطريق المستقيم، الطريق المستقيم. لذلك في قول الله تعالى على مائدة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط هنا بمعنى الإسلام، بمعنى القرآن والسنة، فهو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، هذا في الدنيا. في الآخرة هناك جسر يمتد على متن جهنم، يمر عليه أهل الإيمان كل على قدر إيمانه. فالمقصود هنا الجسر الممتد على متن جهنم يوم القيامة، يمر عليه أهل الإيمان حتى يصلوا إلى الجنة، حتى يصلوا إلى الجنة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بهذا الصراط. وهذا الصراط كما وصف في الآثار والسنن أحد من السيف ومثل الشعرة وكالجمر في حرارته، لكن يخف وفق الإيمان والعمل. فوفق الإيمان يتسع ويكون سهلا ميسورا للعبور والمرور، والناس على الصراط يتفاوتون. هناك من يمر مر البرق، وهناك من يمر مر الريح، وهناك من يمر كأسرع الخيل والجياد، وهناك من يعدو عدوى يعني يجري، وهناك من يمشي مشيا، وهناك من يزحف زحفا، وهناك المقردس فيها والعياذ بالله الساقط في النار. إذن من معتقد أهل السنة الإيمان بالصراط، وهو جسر يمتد على متن جهنم. إذن عندنا صراط في الدنيا وعندنا صراط في الآخرة. الصراط في الدنيا القرآن والسنة، من ثبت على صراط الدنيا ثبت على صراط الآخرة ودخل الجنة، ومن انحرف عن الصراط في الدنيا لا يثبت على الصراط في الآخرة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. استقامتك وحرصك على أداء الفرائض يؤدي بك إلى النجاة عند ورودك على النار يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها. الورود يعني المرور، يعني هتمر على الصراط. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقديا. ثم ننجي الذين اتقوا، لما أهل الصراط في الدنيا أهل التقوى والاستقامة على أمر الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالظالمون هم من انحرفوا عن الصراط، هم من انحرفوا عن الصراط في الدنيا، فيوم القيامة يسقطون في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، تفضل.
Sirat, liebe Geschwister, wie wir besprochen haben, und wir haben zu Anfang erwähnt, die Aussage, dass es verpflichtend ist, den Glauben an Sirat zu haben. Sirat, wenn man das übersetzen mag mit Brücke oder aber auch mit einem vorgegebenen Weg, der Glaube daran ist fester Bestandteil von den Leuten des Glaubens gemäß dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sirat sprachlich gesehen bedeutet ein vorgegebener Weg, den man geht. Aus islamischer Perspektive oder aus theologischer, islamisch-theologischer Deutung bedeutet As-Sirat zu Lebzeiten in der Dunya, dass man dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und deswegen sehen wir das, wie wir das täglich in der Surat al-Fatiha rezitieren, indem wir sagen: Ihdina as-sirat al-mustaqim, yani leite uns den rechten, leite uns den geraden Weg. Das ist zu Lebzeiten, wenn wir über As-Sirat in der Dunya sprechen, dann bedeutet das das Praktizieren, das Standhaftsein, das Befolgen dem Koran, Befolgen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, versuchen, die Gebote vollständig zu vollziehen bzw. umzusetzen, versuchen, von den Verboten fernzubleiben und davon wegzubleiben. Das sind die Dinge, wenn man über As-Sirat zu Lebzeiten spricht, aus theologischer Hinsicht. As-Sirat bezüglich der Deutung, was die Akhira angeht, dann ist das die Brücke, die man überquert, die einen zum Paradies führt. Und deswegen ist es bekannt, sowohl aus dem Koran als auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier ist es ganz wichtig, immer sich die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu solchen Themen durchzulesen, weil diese eine gewisse Deutung oder diese eine Erklärung abgeben, wie eben genau dieses Sirat aussieht. Yani, im Koran wird es erwähnt, aber es wird oftmals oberflächlich erwähnt. Aber die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns, dass eben genau diese Brücke, die man überquert, am Tage der Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass es eine Brücke ist, die über das Höllenfeuer hinüberführt und dass es eine Brücke ist, die quasi zum Paradies führt. Es wird überliefert in der Beschreibung dieser Brücke, dass sie schärfer ist als das Schwert, dass sie dünner ist als das Haar und dass sie wärmer oder heißer ist als eine Glut. Das ist As-Sirat, wenn wir über die Brücke am jüngsten Tag sprechen, am Tage der Auferstehung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass eben genau diese Brücke so scharf ist wie das Schwert, dass sie so dünn ist wie das Haar und dass sie so heiß ist wie die Glut. Aber nichtsdestotrotz zeigen uns Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Menschen in verschiedenen Kategorien und in einer verschiedensten oder in der verschiedensten Art und Weise genau diese Brücke überqueren. So sagt er, dass es manche gibt, die quasi wie ein Blitz drüber gehen und dass es manche gibt, die in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit drüber gehen, dass es manche gibt, die quasi drüber sprinten bzw. rennen, dass es manche gibt, die drüber gehen, dass es manche gibt, die drüber kriechen und dass es manche gibt, Allah, yani wal'iyadu billah, die quasi es nicht schaffen und dann hineinfallen. Das heißt, liebe Geschwister, und das ist wichtig, dass wir uns solche Aussagen auch mal sprachlich definieren, immer wenn man über As-Sirat spricht, zu Lebzeiten, dann ist das der gerade Weg, den man folgt, dem Wege des Korans und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, standhaft zu sein, praktizierend zu sein, geduldig zu sein, Gebote umsetzen, von Verboten fernbleiben. Und wenn wir über As-Sirat sprechen, am jüngsten Tag, beziehungsweise am Tag der Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist damit eben genau diese Brücke gemeint, über die man geht und je nach Glaube, je nach Iman, je nach Erleuchtung von Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es verschiedene, oder die Menschen sind in verschiedenen Arten und Weisen unterteilt, wie sie eben genau diese Brücke überqueren.
علينا أن نتدبر الآية وإن منكم إلا واردها كيفك يا أبا بكر بارك الله فيك كيف الحال سلم على أبيك خلاص كلا وي جيتس جود يلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا الذي ينجي من الصراط التقوى وفقط فقوة الأبدان لا تنجي كثرة الأموال لا تنجي الجاه والمناصب لا تنجي إنما النجاة فقط لمن تحلى بالتقوى إيه بقى مفهوم التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسدا وحاجزا يمنعك من اقتراف ما حرمه الله عليك التقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله تعالى وقاية سد من يمنعك من قول أو فعل ما يغضب الله عز وجل التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب ربك في الآخرة وقاية تحميك من العذاب يوم القيامة. لذا لخصها العلماء بقولهم التقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هذه ضابط التقوى. الله أمرك بأوامر وكذلك رسوله، إذن عليك أن تنفذ الأوامر. وأقيم الصلاة بصلي، وآتوا الزكاة عند مال بلغ النصاب وفائض عن الحاجة وخلى من الديون وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة بخرج الزكاة. أمرني ببر الوالدين ببر الوالدين، أمرني باتباع النبي باتباع النبي، أمرني بحسن الخلق بكون حسن الخلق، أمرني بحسن الجوار بأحسن الجوار، أمرني بإكرام الضيف بأكرم الضيف، أمرني بقول الخير بقول الخير، يبقى فعل الأوامر والواجبات، أمرني بصلة الأرحام بصل الأرحام، وهكذا فعل الأوامر والواجبات. وترك النواهي والمنكرات، شوف نهاك عن إيه؟ نهاك عن الزنا فلا تقرب الزنا، نهاك عن الخمر فلا تقرب الخمر، نهاك عن الميسر والقمار فلا تقرب الميسر ولا القمار، نهاك عن عقوق الوالدين فلا تعق والديك، نهاك عن قطيعة الرحم فلا تقطع الرحم، نهاك عن إيذاء الجار فلا تؤذي الجار، نهاك عن غيبة ونميمة وكذب وبهتان وزور، يبقى لابد أن تنتهي. ودي اللي بنسميها التخلية، والأولى التحلية، ده المنهج. تخلية بالبعد عن الذنوب، البعد عن الآثام، بتنقي نفسك تخليها من الآفات، وبعد كده بتبدأ تنمي النفس بفعل الطاعات، ده المنهج. تخلية وتحلية. لذلك كلمة التوحيد تتكون من الشقين دول، أشهد أن لا إله، أهي دي التخلية، يعني أخليت قلبي من كل معبود باطل، الآن لابد أن أملأ قلبي بالخير إلا الله، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله. المنهج كله كده يقوم على التخلية والتحلية. ليه؟ لأنه أوامر ونواهي. حتى التسبيح يقوم على كمال التوحيد. الإمام البخاري من فقهه ختم كتابه الصحيح بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليه ختم كتابه بهذا الحديث مع أنه بدأ الكتاب بإنما الأعمال بالنيات؟ وكأن الإمام البخاري يقول إن استقامة العبد وفلاح العبد منوط بقصد سليم وكمال توحيد. فالقصد السليم فيه إنما الأعمال بالنيات، والتوحيد الكامل فيه التسبيح والتحميد. إزاي؟ لأن التوحيد الكامل نفي وإثبات، تخلية وتحلية، وهو ده مفهوم التسبيح ومفهوم التحميد. لأن سبحان الله تخلية، لأن معنى التسبيح تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص، تخلية، تخلي قلبك من أي عيب أو أي نقص لله الواحد ادعاه الكفار وغيرهم، نسبوا لله الولد والصاحبة، وأنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان، فدي تخلية. والحمد تحلية، لأن الحمد إثبات الكمال والجمال والجلال للمحمود جل وعلا. فإذا فلاحك بين قصد سليم وكمال في التوحيد. يعني المنهج كله تخلية وتحلية، يعني افعل ولا تفعل، وهكذا. وده مفهوم تزكية النفس، تقوم على المحورين دول، تخلية وتحلية.
لابد أن تخلي نفسك أولا من الآفات، تنظفها يعني من القذورات، من المعاصي، من الذنوب، وبعد كده النمو بقى اللي هو التزكية بفعل الطاعات والمسارعة في الخيرات، فتحقق تزكية النفس والتي بها الفلاح، قد أفلح من زكاها. إذن التقوى تخلية وتحلية، فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. نعم.
الله سبحانه وتعالى erwähnt in Surat Maryam eben genau diese Brücke, die wir vorhin erwähnt haben. Und deswegen ist es, wie wir zu Anfang erwähnt haben, es ist wichtig, die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala zu nehmen und dann zur Verdeutlichung die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah azza wa jal erwähnt in Surat Maryam in Vers 71 und 72 in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und es gibt keinen unter euch, der nicht an ihr, yani damit ist die Hölle gemeint, und es gibt keinen unter euch, der nicht an der Hölle vorbeikommen wird. Dies ist eine von deinem Herrn beschlossene Gewissheit. Allah Azza wa Jalla fährt dann fort, indem er dann sagt: Und dann erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, und lassen die Ungerechten darin kniend zurück. Dieser Vers, liebe Geschwister, der erste Vers, den wir erwähnt haben, erwähnt die Gewissheit oder die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Sirat spricht, die Art und Weise, wie Allah Azza wa Jalla eben genau diese Brücke erwähnt. Im darauffolgenden Vers erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, wer diejenigen sind, denen es gut ergehen wird, und wer diejenigen sind, denen es schlecht ergehen wird. Indem Allah Azza wa Jalla sagt, und dann erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig sind. Was bedeutet eigentlich die Gottesfurcht? Yani wenn wir sehen, diese Begrifflichkeit, die oftmals erwähnt wird und auch oft mit Gottesfurcht übersetzt wird, wobei es eigentlich treffender wäre, wenn man sagen würde, die Furcht vor dem Zorn Allahs Azza wa Jalla oder die Furcht vor der Bestrafung Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Furcht oder sich zu hüten vor dem Zorn, sich zu hüten vor der Bestrafung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die Gelehrten, die über At-Taqwa sprechen, indem sie sagen, At-Taqwa bedeutet, den Geboten Allahs subhanahu wa ta'ala nachzugehen, alles, was er geboten hat, was er vorgeschrieben hat, diesen Dingen nachzugehen und von allen Dingen fern zu bleiben, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das heißt, At-Taqwa runtergebrochen, das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat und von dem fern zu bleiben, was Allah subhanahu wa ta'ala einem verboten hat. Allah azza wa jalla hat natürlich jedem Einzelnen die Gebete zur Pflicht auferlegt. Dann gehört es zur Taqwa, diese Pflichten zu erfüllen. Allah azza wa jalla hat uns das Fasten im Monat Ramadan zur Pflicht gemacht. Dann gilt es, diese Pflicht zu erfüllen. Wir reden nicht über die Ausnahmefällen, die davon befreit sind, sondern wir reden generell über diese Thematik. Allah azza wa jalla hat die Zakat zur Pflicht gemacht, wenn du einen gewissen Nisab erreicht hast, wenn du einen gewissen Wert erreicht hast, die 85 Gramm pures Gold, den Betrag davon erreicht hast, und dann das eine islamische Jahr sich darüber gedreht hat, yani ein Jahr ist vorbei, während du im Besitz dessen warst, dass du dann die Zakat zu entrichten hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten die Unzucht, Allah azza wa jalla hat verboten den Ungehorsam, sowohl gegenüber Allah azza wa jalla als auch gegenüber den Eltern. Allah subhanahu wa ta'ala hat es geboten, gut zu sein zu seinen Mitmenschen, respektvoll zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, zu seinen Nachbarn und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, die Taqwa mag vielleicht eine sehr große Begrifflichkeit sein und sie ist auch eine sehr große und gewichtige Sache bei Allah azza wa jalla. Aber runtergebrochen kann sich das jeder Einzelne von uns so merken, dass es bedeutet, all das, was geboten ist, zu vollziehen und von all dem fern zu bleiben, was Allah azza wa jalla verboten hat, mit der richtigen Absicht. Und das ist auch die Art und Weise, wie der Muslim sein sollte, dass er sich loslösen sollte von all den schlechten Dingen und sich füllen sollte mit all den guten Dingen. Und wenn wir uns den Monotheismus angucken, Kalimat al-Tawhid, in dem Allah azza wa jalla sagt, beziehungsweise das Glaubensbekenntnis, wie es jeder Einzelne von uns kennt, dass man sagt: Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, neben Allah azza wa jalla. Und ich bezeuge, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Der erste Teil dieses Glaubensbekenntnisses besagt: Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Und das ist, deswegen sagen die Gelehrten, besteht das Glaubensbekenntnis aus einer Negierung und aus einer Bestätigung, dass man sämtliche Gottheiten negiert. Und das ist auch das, wie diejenigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam dies beigebracht bekommen haben. Dass man alles negiert an Gottheiten und nur denjenigen anbetet, der das Recht hat, angebetet zu werden, Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du negierst alle jeglichen Gottheiten und du bestätigst mit der einen Gottheit mit Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie man sagen würde, dass man ein Glas leert, in dem etwas Schlechtes drin ist. Man leert zuerst mal dieses Glas und dann füllt man es wieder neu. Man leert das Glas und dann füllt man es wieder neu. Und das ist das Glaubensbekenntnis. Und das sind auch unsere Herzen, liebe Geschwister. Dass derjenige, der die Taqwa in seinem Herzen einpflanzen möchte, dass sein Herz reinigt von all den schlechten Dingen, von all den schlechten Gewohnheiten, von all den Sünden, von all den alltäglichen Dingen, die vielleicht Alltag geworden sind, die aber insgeheim eine Ungehorsamkeit sind gegenüber Allah oder ungehorsam sind gegenüber den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man reinigt sich von all diesen Dingen und man füllt sein Herz mit der Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was die Gelehrten ganz oft erwähnen, wie beispielsweise Imam Bukhari, rahimahullah, der in seinem Buche zuerst damit beginnt, indem er über die Absicht spricht, indem er sagt, innama al-a'malu bin-niyyat, den Hadith, der bekannt ist, wahrlich, die Taten sind entsprechend den Absichten. Und sein Buch schließt er damit ab, indem er Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Und das ist auch, wenn man Allah azza wa jalla lobpreist, wenn man sagt subhanallah, ist es ebenfalls so, dass man Allah azza wa jalla erstmal reinspricht von all den Verfehlungen, von all den falschen Dingen und dann Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt mit all seinen Namen und Eigenschaften, wie es Allah azza wa jalla sie selbst zugeschrieben hat.
قال المصنف يأخذ الصراط من شاء الله. معنى يأخذ الصراط من شاء الصراط من شاء الله يعني ينجو من الصراط من شاء الله تعالى. لقول تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. قال ويجوز من شاء الله يعني يمر من شاء الله. قال ويسقط في جهنم من شاء الله. نسأل الله السلامة. بتيجي هنا مسألة مهمة، هل جميع الخلق يمرون على الصراط؟ يعني الكافر والمنافق والمسلم، هل الجميع سيمر على الصراط؟ دي مسألة مهمة. بعض أهل العلم يرى أن الجميع سيمر، استدل بهذه الآية وإن منكم إلا واردها، والبعض الآخر قال لا يمر على الصراط إلا المسلمون، فالكفار لا مرور لهم على الصراط بل هم في جهنم، وكذلك المنافقون لا مرور لهم على الصراط فهم في جهنم. وعلى هذا القول دليل في الحديث المتفق عليه فيما معناه أن الرب جل وعلا يوم القيامة يقول لخلقه فلتتبع كل أمة معبودها، يعني كل أمة تتبع من كانت تعبد في الدنيا. قال النبي فتتبع كل أمة معبودها، جزاكم الله خير، ويسقطون في النار، فلا يبقى إلا المسلمون. فيقول الله عز وجل لهم هل تعرفونني؟ أنا ربكم. يقولون نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا. يقول لهم هل تعرفون ربكم؟ هل هناك بينة بينكم وبينه؟ فعندها يكشف الله عز وجل عن ساقه فيخرون جميعا ساجدين للرب عز وجل. قال النبي ثم يضرب الجسر فوق جهنم فيمرون. ثم هنا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، ثم هنا كأداة عطف تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد ذلك. يبقى إذن الكفار دخلوا النار والمنافقون دخلوا النار ولم يبقى إلا أهل الإسلام، هم دول يمروا على الجسر إلى الجنة، وطبعا سيسقط منهم في النار من شاء الله له أن يسقط من أهل الكبائر،
لأن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. بعض أهل الكبائر لكثرة كبائرهم وعدم وجود المانع من تطبيق العقوبة عليهم يوم القيامة، يشاء الرب عز وجل أن يعذبوا بذنوبهم، فدول بقى لا يسقطون فين؟ في جهنم، تطهيرا لما اقترفوا من كبائر في الدنيا، ثم المآل إلى الجنة لأنه لا يخلد في النار موحد. ولذلك جاء في الحديث: سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهله. وجهنم هي أولى الدركات، النار 7 دركات بعضها تحت بعض. أعلى دركة اسمها إيش؟ جهنم، لأن في جهنم والحطم وسعير وصقر والهاوية، دي كلها اسمها دركات النار. أول دركة أعلى الدركات اسمها جهنم، هذه الدركة مخصصة لعصاة الموحدين الذين شاء الله أن يعذبهم بذنوب اقترفوه، يطهرون فيها، ثم بعد التطهير يخرجهم الله تعالى منها إلى نهر يسمى نهر الحياة، فتنبت لحومهم من جديد، ثم يدخلون إلى جنة الله رب العالمين. وهي دي بقى اللحوم، الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى بالقول الثناء النار على دي، على جهنم: سيأتي عليها يوم تصفد أبوابها لخلائها من أهله. إنما الكفار مخلدون في النار في الدركات السفلى بقى، وأشد أنواع الكفر النفاق الأكبر. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله، نسأل الله السلام. إذن وفق الأدلة على القول الثاني، الكفار لن يمروا على الصراط بل إلى النار وبئس المصير. المنافقون لن يمروا على الصراط بل إلى النار وبئس المصير. ولذلك في سورة الحديد عندما تكلم القرآن عن نور أهل الإيمان قال: نورهم يسعى، ده في التحريم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ده أهل الإيمان يوم القيامة في نور عجيب، نور على الصراط فيمرون في النور، بخلاف أهل النفاق. في سورة بقى المنافقون: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الحقونا يا جماعة، احنا في ظلام هنا، ده قبل الصراط، ما هم أهل النفاق ماشيين وراء أهل الإيمان، لأنهم في الدنيا كانوا في الظاهر من أهل الإيمان لكن أبطنوا الكفر، فماشيين وراء منهم. فجأة أهل الإيمان يضيء لهم النور بإيمانه، اللي وراهم إيه؟ في الظلمة الحالك، فينادوا عليه: استنونا يا جماعة، عايزين بس نمشي معاكم في النور. أهو زي ما قال القرآن عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم الآيات. فالسور يضرب فلا يمرون على الصراط، خلاص انتهى، ويقعون في النار والعياذ بالله. وهذا وفق الدليل هو الراجح، يبقى لن يمر على الصراط إلا من؟ المؤمنون. والمؤمنون متفاوتون وفق العمل والإيمان، منهم من يمر مر البرك، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، شوف الخيول الصراع، أو كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من يزحف، ومنهم المقردس المخدوش في النار والعياذ بالله، وهذا الذي شاء الله أن يعذب على ذنوب اقترفها في الدنيا ولا يوجد ما يمنع تطبيق العقوبة عليه في الآخرة، فيقع في جهنم تطهيرا ثم المآل إلى الجنة. قال الشافعي رضي الله عنه أرضاه: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وده معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لهم أهل الكبائر من المسلمين، قد يعفو الله عنهم أو يعذب بعضهم لعدم وجود المانع من تطبيق العقوبة. الله هو في مانع يمنع من تطبيق العقوبة يوم القيامة؟ نعم، هناك موانع. ما هي؟ بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Autor des Buches.
جزاكم الله خير يا حاج أشرف. Vielen Dank. بارك الله فيك. كي باكستانيش. جزاكم الله خير. وإنديان أوس.
Wir kommen zur Aussage des Autors, die wir direkt zu Anfang erwähnt haben, als wir gesagt haben, der Autor sagt, und der Glaube an die Brücke und derjenige, dem es Allah möchte, der überquert diese Brücke, und derjenige, dem es Allah nicht möchte, der wird nicht diese Möglichkeit haben, diese Brücke zu überqueren. Diese Sache mit wem es Allah subhanahu wa ta'ala möchte, zu Deutsch hört sich das im Arabischen, ist es vielleicht etwas geläufiger oder ist es eher ersichtlich, was damit gemeint ist. Wenn wir sagen, es liegt in der, im Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala, dann bedeutet das nicht, dass Allah azza wa jal den Menschen oder den Menschen Unrecht zufügt. Weil oftmals mag es sein, dass man eine solche Aussage hört und dann verfällt man in die Struktur oder in die Denkweise, wie man es aus weltlichen Angelegenheiten kennt, dass wenn wir beispielsweise sagen, wenn Person XY etwas möchte, dann bekommt man es, und wenn diese Person es nicht möchte, dann bekommt man es verwehrt. Allerdings, wenn wir hören über die Mashia, über das Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala, dann sollte man wissen und verstehen, dass es ein Ermessen ist, das auf der Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala beruht und kein Ermessen, was ein willkürliches Ermessen ist. Das nur, um zu verdeutlichen, was diese Worte bedeuten, weil oftmals die deutsche Sprache sehr bedürftig ist und diese Dinge vielleicht nicht ganz klar ersichtlich oder nicht so leicht zu verstehen sind. Das heißt, der Autor sagt, und es liegt im Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala, wem er es ermöglicht, der überquert diese Brücke, und wem er es verwehrt, der überquert nicht diese Brücke. Liebe Geschwister, wir kommen zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, und es ist wichtig, dass man diesen Punkt auch versteht. Stellt sich hier die Frage, wem oder wer überhaupt überquert diese Brücke? Dann gibt es zwei Meinungen. Es gibt einen Teil der Gelehrten, der sagt, dass diese Brücke von allen Menschen überquert wird. Dass diese Brücke von allen Menschen überquert wird. Alle Menschen, die erschaffen worden sind von Allah Azza wa Jal, überqueren diese Brücke. Und wem es ermöglicht ist, der überquert sie erfolgreich. Und wem es nicht möglich ist, der überquert sie eben nicht erfolgreich. Und es gibt eine andere Meinung der Gelehrten, welche besagt, dass nur die Muslime diese Brücke überqueren. Und das ist, wallahu a'lam, die Aussage oder die Meinung, die zutreffender ist. Warum? Und das ist wichtig zu verstehen, wenn man Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten betrachtet, so führen die Gelehrten oftmals verschiedene andere Aussagen an, die genau diese Aussage untermauern. Und diejenigen, die sagen, dass diese Brücke lediglich von den Muslimen überquert wird, sind Aussagen, die verdeutlichen, dass beispielsweise andere Aussagen besagen, dass am jüngsten Tag jeder seiner Gottheit Folge leisten wird. Ja, nicht jeder, egal ob es ein Atheist ist, jemand, der jemand anderes angebetet hat, neben Allah azza wa jal, jemand, der verschiedene Götter hat, jemand, der viele Götter hat. Am jüngsten Tag wird jeder seiner Gottheit folgen, genauso wie er ihr zu Lebzeiten gefolgt ist. Und dann bleiben nur noch diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben. Und wir sprechen über diejenigen, über die Sündigenden, über die großen Sünden, über die kleinen Sünden, über die Starkgläubigen, über die Schwachgläubigen. Aber all diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala zu Lebzeiten erkannt haben. Weil wir können nicht sagen, dass derjenige, der eine große Sünde macht, dass er Allah azza wa jal nicht erkannt hat. Vielmehr gehört es zu unserer Glaubensgrundlage der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dass wir sagen, auch derjenige, der eine große Sünde vollzieht, dass man diesen zu den Muslimen zählt und dass er im Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala ist, genauso wie Imam Shafi'i rahimahullah erwähnt hat, dass diejenigen, die eine große Sünde vollziehen und standhaft oder beharren auf diese Sünde und dann sterben, dass sie dann im Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala sind. Das heißt, jede Gruppe ist ihrer Gottheit gefolgt. Und dann wird sich, wenn alle aussortiert worden sind und nur noch die Muslime übrig sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie selbst erkenntlich machen. Allah wird sie selbst erkenntlich machen, so wie es seiner Exzellenz gebührt. Und die Leute werden Allah erkennen und werden sich niederwerfen. Und dann wird diese Brücke aufgeschlagen, über diese Menschen gehen oder über diejenigen gehen, die an Allah glauben. Im Arabischen, der Sprachgebrauch oder die Wortwahl, die genutzt wird in diesem Hadith, lässt eine chronologische Reihenfolge erkennen. Deswegen sagen die Gelehrten, weil eben genau diese chronologische Reihenfolge mit dem Wort Thumma gegeben worden ist, dass diese chronologische Reihenfolge darauf schließen lässt, dass diejenigen zuerst mal ihren falschen Gottheiten gefolgt sind. Das heißt, all derjenige oder diejenigen, die nicht an Allah geglaubt haben. All diese falschen Gottheiten oder all diese Personen sind denjenigen gefolgt, denen sie zu Lebzeiten gefolgt worden sind. Und dann bleiben eben nur noch diejenigen, die Allah angebetet haben. Und wir sagen und wiederholen nochmal, diejenigen, die standhaft waren, diejenigen, die kleine Sünden gemacht haben, diejenigen, die eine große Sünde gemacht haben, alle zu den Muslimen, weil es zu unserer Glaubensüberzeugung gehört, dass wir jeden zum Kreis des Islam zählen, solange er etwas nicht ausgeschlossen hat, was ihn selbst vom Islam ausschließt. Das heißt, man ist so lange Muslim, bis man eine Tat vollzieht, die einen zu einem Nicht-Muslim macht. Und deswegen die Aussage Allahs Azza wa Jalla, der im Koran sagt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt, aber das, was drunter ist, vergibt er, wem er möchte. Das heißt, wir sagen ganz klar, dass derjenige, der Allah Azza wa Jalla etwas beigesellt, dass er den Schirk oder den Unglauben vollzogen hat. Wenn er nicht zu Lebzeiten die Taube macht und zurückkehrt, dann kann man sagen, dass er als Nicht-Muslim gestorben ist. Aber solange er am Leben ist und die Taube machen kann, zählen wir ihn zu denjenigen, die die Möglichkeit haben, noch als Muslime zu sterben. Das heißt, liebe Geschwister, diese Aussage zeigt, dass oder bekräftigt die Ansicht der Gelehrten, die besagen, dass über diesen Sirat nur diejenigen gehen, die Allah subhanahu wa ta'ala erkannt haben. Das heißt, nur diejenigen, die wir selbst zu den Muslimen zählen, das sind diejenigen, die As-Sirat überqueren werden. Und all diejenigen, die Allah solche nicht erkannt haben zu Lebzeiten, schließen sich vorher aus mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt, und das ist wichtig für einen jeden Schüler des Wissens oder jemand, der sich Wissen aneignet, dass man Al-Ikhtilaf unter den Gelehrten, dass man die Meinungsverschiedenheit versteht und dass man versteht, welche Partei welche Aussagen genommen hat, um eben ihre Ansicht zu untermauern.
إذن السؤال هل هناك موانع تمنع تطبيق العقوبة على مرتكب الكبائر في الدنيا عشان اللي بيرتكب كبائر يبادر ويفعل تلك الموانع حتى لا تطبق عليه العقوبة الأخت المتبرجة دي مرتكبة الكبيرة لأنها تاركة لفريضة الذي يتعامل بالربا مرتكب لكبير السارق مرتكب لكبير الذي يزني مرتكب لكبير المغتاب النمام الكذاب دول كلهم أصحاب كبائر اللي بيشهد زور اللي بيتكلم بالزور ما دي كلها كبائر اللي بيؤذي الجيران ما دي كلها كبائر فهل هناك موانع ترفع الحرج عن مرتكب الكبائر يوم القيامة؟ نعم أول مانع التوبة النصوح ما دمت حيا بادر بالتوبة لأن التوبة تجب ما قبله يعني المتبرجة بادر وتلبس الحجاب لماذا؟ لأنها متوعدة بالعقوبة يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا والحديث في الصحيح
إذا تبادر الأخت غير المحجبة بلبس الحجاب فإن تابت إلى ربها تبدل السيئات إلى حسنات ويكون عندها مانع يمنع تطبيق العقوبة عليها يوم القيامة. كذلك آكل الربا يتوب لأنه في حرب مع الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فيبادر بالتوبة حتى تبدل السيئات إلى حسنات بشرط أن يرد المظالم لأصحابها. الزاني يتوب قبل الفوت وقبل الموت. المغتاب يتوب، النمام يتوب، الكذاب يتوب، يتوب قبل الموت فالتوبة تجب ما قبلها. تارك الفرائض يتوب ويبدأ يحافظ على الفرائض. المقصر يتوب حتى يرفع عنه الحرج. يبقى من موانع تطبيق العقوبة على مرتكب الكبائر يوم القيامة التوبة في الدنيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثانيا من الموانع الحسنات الماحية. عنده حسنات كثيرة جدا ويوم القيامة ميزان عدل بين الحسنات والسيئات، إن رجحت الحسنات نجا وإلا فالهلك نسأل الله السلام. يبقى تكثروا من أفعال البر وأفعال الخير. إيه كمان؟ ثالثا الابتلاءات المكفرة. عنده صبر جميل على كل ابتلاء وضيق وكرب، في مرض بيصبر، في فقد بيصبر، في ضيق رزق بيصبر، في سوء خلق زوجة بيصبر، في سوء خلق ولد بيصبر، في سوء خلق جار بيصبر وياخد بالأسباب. فهذه الابتلاءات تكفر الذنوب وترفع الدرجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا من موانع تطبيق العقوبة يوم القيامة الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. لكن هل أنت محب للنبي عشان يشفع فيك؟ هل أنت صادق في الاتباع؟ وهكذا الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي فيأمر بجلده مرة بالجريد مرة بطرف ثوبه ويرجع تاني فيحدف الخمر ويرجع تالت فيحدف الخمر، فلما سبه أحد الصحابة قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر، نهاه النبي عن ذلك قال لا تسبه إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، فتاب بعده وما عاد للخمر. فهل أنت صادق في حبك للنبي؟ طب انتهي وابعد عن كل ما يخالف. وهكذا نعود لآيات سورة الحديد ونختم اللقاء. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، هذا من قبل أهل الإيمان، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا قبالة المنافقين. ينادونهم أي المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، يعني في الدنيا ما كانوا بيدعوا الإسلام ظاهرا ويبتنون الكفر. ينادونهم ألم نكن معكم، ودي رسالة لأهل النفاق في زماننا لأن المحن كاشفة. محنة أهل غزة كشفت الكثيرين من المنافقين، فدي رسالة لهم. آيات القرآن التلون والنفاق يؤدي للهلك والعياذ بالله رب العالمين. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، انتهت القضية، ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن ما فيش مرور على الصراط، مأواكم إيش؟ النار. ما خلاص الآن بقى في صور بين أهل النفاق من منافقين النفاق أكبر والكفار وبين أهل الإيمان، فيقال لهؤلاء مأواكم النار. خلاص مين يبقى مين اللي هيمر على الصراط؟ أهل الإيمان على حسب درجاتهم وأعمالهم تكون أنوارهم على الصراط. فاللهم اجعل لنا نورا على الصراط يا رب العالمين. إذن فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وأترك المترجم ليترجم.
Das, was wir vorhin erwähnt haben, diese Aussage oder diese Verdeutlichung, die wir gemacht haben, welche Personengruppe denn letztendlich überhaupt befugt ist, dieses Sirat, diese Brücke zu überqueren und welchen Menschen es verwehrt bleibt. Wir haben dann Ikhtilaf erwähnt unter den Gelehrten, dass es eine Meinung gibt, die besagt, dass alle Menschen diesen Sirat überqueren werden. Und wir haben gesagt, dass es die andere Meinung der Gelehrten gibt, welche besagt, dass lediglich diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala erkannt haben, dieses Sirat überqueren werden, diese Brücke überqueren werden. Und wir haben die Beweise oder die Beweisführung vorgetragen, die eben genau diese Aussage untermauert und stärkt, welche besagt, dass nur diejenigen dieses Sirat überqueren werden, die zu Lebzeiten Allah subhanahu wa ta'ala erkannt haben und den Glauben angenommen haben. Warum es so wichtig ist, liebe Geschwister, und das ist vor allem in unserer heutigen Zeit, in dem das fundamentale Wissen rar, in dem es selten geworden ist, diese Ansichten, die fundamental in unserer Glaubensgrundlage stecken, dass wir sagen, dass derjenige, der eine große Sünde vollzieht, dass er trotzdem immer noch zu den Muslimen gehört. Und dass es wichtig ist für jeden Schüler des Wissens, jeder, der Vorträge besucht, jeder, der in Ermahnungsrunden sitzt, dass er Al-I'tiqad, dass er diese Glaubensgrundlehre fest schnürt und knotet in seinem Herzen, dass man nicht in diese Versuchungen fällt, indem es darüber gilt zu urteilen, wer denn überhaupt noch ein Muslim ist und wer kein Muslim ist. Sondern unsere Glaubensgrundlage basiert darauf, dass wir sagen, dass derjenige, der die Shahada spricht, dass er ein Muslim ist. Unabhängig davon, welche Sünden er vollzieht. Egal, ob es kleine Sünden oder große Sünden sind, weil genauso wie Imam Shafi'i rahimahullah gesagt hat, dass dieser im Ermessen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn es im Ermessen Allah azza wa jalla ist, dass er ihm vergibt, dann wird das zuteil. Und wenn es im Ermessen Allah azza wa jalla ist, dass er ihn dafür bestrafen wird, dann wird ihm eben diese Strafe zuteil. Auch gibt es, und das ist wichtig zu verstehen, es gibt gewisse Hinderungsgründe oder sprachlich vielleicht etwas näher übersetzt, Barrieren, die existieren zwischen... dass wir sagen, dass es Barrieren gibt zwischen einem selbst und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn man große Sünden vollzogen hat, wie beispielsweise, dass man es Zina vollzieht, wie beispielsweise, dass man mit verbotenen Zinsgeschäften, wie beispielsweise, dass man ungehorsam gegenüber den Eltern, wie aber auch das Unterlassen der Pflichttaten, die Allah azza wa jalla einem zur Pflicht gemacht hat. All diese großen Sünden, die man kennt, egal wie in welcher Facette sie auch immer erscheinen, mit diesen Sünden gehen oftmals auch gewisse Barrieren einher. Und diese Barriere oder dieser Hinderungsgrund zwischen einem selbst und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, ist an sich schon eine Barmherzigkeit von Allah azza wa jalla. Denn ja, dass Allah azza wa jalla den Menschen nicht direkt dafür zur Rechenschaft zieht, für das, was er vollzieht und das, was er macht, ist eine Barmherzigkeit Allah azza wa jalla. Wir nehmen oftmals diese Hinderungsgründe, diese Barrieren, erwähnen wir so als selbstverständlich. Aber wir sollten verstehen, dass darin eine Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla ist. Dass derjenige, der beispielsweise eine Reue vollzieht, und wie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt ist, At-Tawbah, die aufrichtige Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala, vergibt oder löscht das aus, was vor der Tawbah war, an schlechten Taten. Das heißt, derjenige, der große Sünden vollzieht, egal in welcher Facette sie auch sein mögen, derjenige, der zu Lebzeiten bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala, so werden diese Sünden gelöscht und sie werden in gute Taten umgewandelt, wie es Allah azza wa jalla in vielen Stellen im Koran erwähnt, um die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam genau das eben auch verdeutlichen. Al-Hasanat, wenn man viele gute Taten vollzieht, dass diese guten Taten die schlechten Taten auslöschen. Und deswegen ist es wichtig für einen jeden Einzelnen, egal wie tief man in den Sünden steckt oder egal was man macht, dass man trotzdem versucht, das Gute nicht als zu klein zu betrachten. Und dass man trotzdem versucht, viele gute Taten zu vollziehen. Weil vielleicht ist es in deinen Augen eine kleine gute Tat, aber diese Tat wird vielleicht der Grund dafür sein, dass eben diese Sünden ausgelöscht werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls derjenige, der von Heimsuchungen oder Prüfungen getroffen wird, dass derjenige, der geduldig ist und standhaft auf dem Weg Allahs azza wa jalla, dass eben genau diese Geduld damit ausgezahlt wird, indem die Sünden davor oder die großen Sünden ausgelöscht werden. Das heißt, der letzte Punkt, den wir erwähnen, der ebenfalls ein Hinderungsgrund ist oder eine Barriere zwischen dir und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, ist die Fürsprache. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle Propheten haben eine offene Bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala und alle haben sie verwendet und ich habe meine Bitte darin geäußert oder mein Bittgebet, meine Dua zu Allah azza wa jalla, dass er Fürsprache einlegen wird. Die rechtschaffenen Menschen werden Fürsprache einlegen, der rechtschaffene Sohn kann Fürsprache einlegen oder rechtschaffene Nachkommen kann Fürsprache einlegen. Derjenige, der Shahid, der als Märtyrer auf dem Wege Allahs azza wa jalla verstorben ist, kann Fürsprache einlegen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns all diese großen und gewaltigen Sünden anschauen, aber zeitgleich auch sehen, welche Hinderungsgründe es gibt, dann ist es eine Sache, die einen nicht verzweifeln lässt an der Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla und einen eher dazu motivieren sollte, zurückzukehren zum geraden Weg in der Anbetung Allahs subhanahu wa ta'ala. Wir beenden den heutigen Vortrag mit der Aussage in Surat al-Hadid, wie wir bereits erwähnt haben, Vers 13 und 14, welche nochmal eben genau diese Tatsache verdeutlicht oder diese Gegebenheit des Sirat verdeutlicht und wie der Ausgang der Gläubigen und der Ausgang der Ungläubigen sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier explizit über die Heuchler, indem er sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, am Tag, da die Heuchler, ja die Männer und Frauen sind damit gemeint, zu denen, die glauben, sagen, wartet auf uns, damit wir etwas von eurem Licht nehmen, ja yani der Heuchler spricht zum Gläubigen und sagt zu ihm, wartet auf uns, damit wir etwas von eurem Licht nehmen. Es wird gesagt, kehrt zurück hinter euch und sucht ein Licht. Da wird zwischen ihnen eine Mauer errichtet, die ein Tor hat. Ihre Innenseite birgt Barmherzigkeit und ihre Außenseite aber von ihrer Seite her ist Strafe. Sie, die Heuchler, rufen ihnen zu, waren wir nicht mit euch? Sie sagen doch, aber ihr habt euch selbst in Versuchung geführt, abgewartet, gezweifelt und falsche Hoffnungen haben und getäuscht, bis der Befehl Allahs kam und der Täuscher hat euch über Allah getäuscht. Das heißt, diese Aussage zeigt uns nochmal oder verdeutlicht nochmal, dass ganz klar abgetrennt wird zwischen dem Gläubigen, zwischen dem Ungläubigen, hier am Beispiel des Heuchlers, am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala, und zeigt, dass das Licht den Gläubigen gebührt und dass die Dunkelheit dem Heuchler gebührt, die Dunkelheit dem Nicht-Muslim gebührt an diesem Tag. Das heißt, wir schließen ab, liebe Geschwister, diese wichtige Thematik. As-Sirat, wie wir es sowohl sprachlich als auch theologisch erläutert haben, dass wir einen kleinen Überblick darüber haben und dass wir wissen, wenn wir solche Aussagen in Zukunft hören, sowohl aus dem Koran als auch der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir eine kleine Kenntnis darüber haben und verstehen, was uns Allah azza wa jalla damit sagen möchte.
لو في حد عنده سؤال عبر البث المباشر في عجالة عاجلة لضيق الوقت يكتبه الآن لأن احنا وعدناكم في البث الأول قبل هذا إن الأسئلة هتكون في البث الثاني تقريبا ما في أسئلة طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته